Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Nicht nur in der Politik wird darüber diskutiert, wie die Sanktionen gegen Russland aussehen sollten. Auch im Sport ist das der Fall. Auch weil sich herausstellt, ganz so einfach ist das mit dem Ausschluss von Russland im Sport nicht. Wie sich das IOC in dieser Situation verhalten soll und ob russische IOC-Mitglieder ausgeschlossen werden sollten, habe ich IOC-Mitglied Richard Pound gefragt. Das Interview hören Sie in dieser Sendung. Außerdem blicken wir darauf, wie der DFB weitere Insolvenzen in der dritten Liga verhindern möchte. Hockeyspielerin Celine Urus erzählt, was deutschen Vereinen noch zur europäischen Spitzenklasse fehlt. Und der Radsportklassiker Paris-Roubaix ist natürlich auch ein Thema. Wir starten aber mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, der FC Bayern und Borussia Dortmund würden im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinandertreffen. Wann würden Sie dieses Spiel ansetzen? Wahrscheinlich so, wie es im Moment auch immer passiert, unter der Woche am Abend zur besten Sendezeit. Im DFB-Pokal der Frauen sind heute die zwei besten deutschen Mannschaften aufeinander getroffen um 12.30 Uhr am Ostersonntag. Besser kann man den Unterschied in der Vermarktung wahrscheinlich kaum deutlich machen. Sportlich haben es die Bayern wieder nicht geschafft, ihren Nemesis zu besiegen. Wolfsburg steht nach einem 3:1 im Finale. Marcel Seufert mit dem Stimmen.
In München eine ehemalige Münchnerin, die Heldin des VfL Wolfsburg. Gil Roth gelang an alter Wirkungsstätte ein Doppelpack.
Wir haben es wieder geschafft heute, gewonnen von Bayern und ich freue mich auf die Finale.
Wieder sagt die Niederländerin, also wie schon beim Ligasieg vor 2 Wochen. Ganz so deutlich wie beim 6:0 war es diesmal am Bayern Campus vor 2330 Zuschauern nicht. 1:0 lag Wolfsburg zur Pause durch Roths präzisen Flachschuss in der 19. Minute vorn. Nach dem Seitenwechsel die Bayern-Frauen klar verbessert. Damjanovic traf per verwandeltem Foul-Elfmeter in der 50. Minute. Es folgte die spielentscheidende Phase. So sieht es auch Bayern-Co-Trainer Jerome Reisacher, der den Corona-positiv getesteten Jens Scheuer vertrat.
Wir waren zweite Halbzeit am Drücken, wir waren gut dabei. Und dann an diesem Moment, wo wir eigentlich das 2:1 erzielen sollen, bekommen wir das 2:1 gegen uns, ja.
Durch erneut Roth nach einer Stunde. Tabea Wasmuth setzte mit einem Traumtor noch einen drauf. Wolfsburg, zuletzt 7-mal Pokalsieger in Folge, trifft im Finale entweder auf Leverkusen oder Potsdam. Einer von noch 3 möglichen Titeln zum Greifen nah für Roth und Co.
Pokal ist in Deutschland etwas ganz Großes und auch für diese Vereine, die haben es schon 7-mal gewonnen. Also ja, hoffentlich 8 dieses Jahr.
Und das zweite Halbfinale findet dann morgen statt. Die Männer des FC Bayern München hatten eine schwere Woche hinter sich mit viel Kritik nach dem Viertelfinalaus in der Champions League gegen Villarreal. Mit Arminia Bielefeld hatten die Münchner heute in der Bundesliga deutlich weniger Probleme. 3:0 am Ende. Marc Eschweiler mit dem Spielbericht.
Die Gefühlslage nach dem Spiel lag so weit auseinander wie beide Mannschaften in der Tabelle. Die Bayern waren froh über die gelöste Pflichtaufgabe. Und die Bielefelder haderten einmal mehr mit ihrem Schicksal im Abstiegskampf.
Ja, liebe Gott, meint es momentan nicht so gut mit uns.
Kapitän Manuel Prietl schob dann noch hinterher.
Wir haben diese Schlüsselmomente heute nicht auf uns gezogen. Bayern hat 3 Tore gemacht und deshalb haben sie auch gewonnen.
Vor dem gegnerischen Tor bleibt die Arminia weiterhin zu harmlos. Und diesmal wurden auch alle knappen Entscheidungen gegen Bielefeld gepfiffen. Der Schiedsrichter und sein Videoassistent lagen dabei 3-mal richtig. Die beiden Tore für die Bayern in der ersten Halbzeit waren kein Abseits. Der vermeintliche Bielefelder Ausgleich dagegen schon. Kurz vor der Pause dagegen hätte die Entscheidung auch anders ausfallen können. Nian Su sprang mit dem Ellenbogen voran in Bielefelds Fabian Kunze.
Da können wir uns garantiert nicht beschweren, wenn es rot gibt. Für mich war es auch eher rot wie gelb.
Gab Bayerns Trainer Julian Nagelsmann hinterher zu. Kunze erlitt eine Kopfverletzung und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es war die dritte Kopfverletzung eines Bielefelders innerhalb weniger Wochen. Sportlich wurde das Spiel mit dem 3:0 der Bayern durch Musiala in der 85. Minute entschieden.
Und die Bayern damit auf Kurs Meisterschaft, Bielefeld jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz. Und sollten die Bielefelder die erste Liga verlassen, dann könnte es gut sein, dass ihnen der FC Schalke 04 auf dem Weg nach unten entgegenkommt. Denn die Schalker bauen in der zweiten Liga ihren Vorsprung auf Platz 4 aus. 5 Punkte sind es jetzt durch einen 5:2 Sieg beim viertplatzierten Darmstadt. Philipp Hofmeister über ein spektakuläres Spiel.
Schalke 04 ist und bleibt das formstärkste Team unter den Zweitliga-Topclubs und schraubt weiter am direkten Wiederaufstieg. In einem wilden und teils spektakulären Spitzenspiel schoss sich vor allem das Sturmduo in die Herzen der Schalker Fans. Simon Terodde schnürte einen Doppelpack, Marius Bülter traf sogar dreifach und entschied mit seinen Toren in der zweiten Hälfte dieses lange offene und intensive Duell, in dem Darmstadt vor dem Seitenwechsel sogar lange besser und gefährlicher war. Schalke aber überzeugte mit brutaler Effizienz und der großen individuellen Klasse seines Sturmduos. Nach dem fünften Sieg in Folge unter Trainer Mike Büskens rückt der Wiederaufstieg vor dem nächsten Topspiel gegen Werder Bremen in greifbare Nähe.
Die Bremer haben ihrerseits ein wenig das Gewinnen verlernt. Nach einem 1:1 gegen Sandhausen und einem 1:1 gegen St. Pauli gibt es heute, Sie dürfen raten, ein 1:1 gegen Nürnberg. Die Bremer damit weiter auf Platz 2 und auch Nürnberg hat noch Chancen auf den Aufstieg. Matthias Arians.
Der 1. FC Nürnberg bleibt obendran in der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga. Vor rund 40.000 Zuschauern erkämpfte sich der Klub ein 1:1 beim SV Werder Bremen. Die Mannschaft von Trainer Robert Klaus zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Für das 1:0 sorgte Nikola Dovedan. Er verwandelte in der 24. Minute einen Elfmeter. Tempelmann war zuvor im Strafraum gefoult worden. Auch danach hatte der Klub einige gute Möglichkeiten. Mehr als dieser eine Treffer wollte aber nicht fallen. Im zweiten Durchgang dann ein etwas anderes Bild. Werder Bremen entwickelte plötzlich deutlich mehr Druck. Er spielte sich zahlreiche Chancen und kam in der 65. Minute zum Ausgleich durch Mitchell Weiser. 1:1 am Ende in Bremen. Es war ein gerechtes Remis, durch das der FCN in der Tabelle weiter auf Platz 5 und damit in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen bleibt.
Endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen ist Heidenheim nach der heutigen 0:2-Niederlage gegen den vorletzten Aue. Rostock und Regensburg trennen sich 1:1 unter Tabellenletzte. Ingolstadt verliert 0:1 gegen Paderborn. Und nicht nur in der zweiten Liga kämpfen die Mannschaften noch um den Aufstieg. In der dritten Liga tun sie das natürlich auch. Manche Vereine kämpfen aber auch darum, überhaupt wirtschaftlich überleben zu können. Und immer wieder gehen Vereine sogar insolvent. Türkgücü München ist das aktuellste Beispiel dafür. Das Team hatte noch nicht mal genug Geld, um die Saison zu beenden. Der DFB will genau so ein Szenario eigentlich verhindern, durch eine Zulassungsprüfung vor der Saison. Da prüft der DFB, ob ein Verein die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine Drittligasaison erfüllt. Die Pleite von Türkgücü hat das trotzdem nicht verhindert und deswegen gibt es Kritik am Verfahren des DFB. Konstantin Eckner darüber, ob diese Kritik gerechtfertigt ist.
Unsportlich und unfair. Mit diesen Worten beschreibt der 1. FC Saarbrücken den Rückzug von Türkgücü München aus der 3. Liga. Die Saarbrücker hatten bereits zweimal gegen die Münchner gewonnen. Diese 6 Punkte verlieren sie durch den Rückzug von Türkgücü und sind damit nicht mehr im Aufstiegsrennen. Diese Art von Wettbewerbsverzerrung ist ein Extremfall, aber Türkgücü ist nicht der erste Drittligist, der mitten in der Saison pleite geht. In der vergangenen Saison hatte der KfC Uerdingen Insolvenz beantragt, 2018 Rot-Weiß Erfurt. Und das, obwohl beide Vereine die Zulassungsprüfung des DFB vor der jeweiligen Saison bestanden haben. Ein Richter am Landgericht München I, der sich mit der Erfurter Insolvenz beschäftigt, formuliert allerdings im Januar dieses Jahres in einer Verfügung:
Mir ist schon mehr als ein Fußballverein untergekommen, bei dem eine Spiellizenz erteilt worden ist, aber eine sachgerechte Prüfung der Liquiditätslage zu einem anderen Ergebnis geführt hätte.
Der Zulassungsprüfung wird also wenig Wert zugestanden. Kicker-Redakteur Benny Hofmann hat das Dokument des Landgerichts eingesehen und unterstreicht die Aussage des Richters.
Der sagt im Prinzip, ist ja alles schön und gut, was der DFB prüft. Das ist aber eigentlich völliger Schwachsinn, was die prüfen. Der DFB überprüft quasi versprochene Liquidität. Das wäre jetzt, wenn man es jetzt mal so vergleichen würde, so: Ich will ein Haus kaufen und gehe deshalb zur Bank und sage, liebe Bank, gib mir 1 Million. Und dann sagt die Bank, ja, hast du Eigenkapital? Sage ich, ja. Und dann sagt die Bank, wie viel? Ja, 100.000. Sagt die Bank, okay, ja, das reicht uns, wenn du das sagst. So ungefähr wäre das.
Der DFB verlangt von den Vereinen eine Finanzplanung für die kommende Saison und vertraut dann darauf, dass die Verantwortlichen ihre Ausgaben wirklich stemmen können. Als Türkgücü vor ungefähr 1 Jahr seine Unterlagen für die aktuelle Saison einreicht, kalkuliert der Verein offenbar mit Personalausgaben von rund 3 Millionen Euro. Im Sommer verpflichtet der Drittligist aber mehrere Ex-Bundesligaspieler. Offensivkräfte wie Serdjan Zarare und Peter Sliskovic erhalten zudem Jahresgehälter im guten 6-stelligen Bereich. Die Kritik am DFB: Dieser müsste, Garantien und Kalkulationen hin oder her, doch erkennen, dass ein Verein wie Türkgücü die Kosten für den Spielerkader nicht stemmen wird. Widerspruch zu dieser These kommt von Tom Eilers, dem Vorsitzenden des Drittliga-Ausschusses.
Es wird immer gesagt, von mehr oder weniger kompetenten Menschen, der DFB, ne, wer immer auch das ist, weiß ja alles. Der weiß ja, dass die Spieler so teuer sind und wie konnte man das sehen? In der Tat ist es so, dass auch in den Lizenzligen Spielerverträge natürlich bekannt gemacht werden beim Ligaträger. Das dient aber der Spielberechtigung. Das ist bislang nicht mit dem Zulassungsverfahren als solches verknüpft.
In Zukunft könne sich Eilers vorstellen, das zu ändern.
Das ist die Frage, die wir prüfen müssen. Macht das in irgendeiner Form Sinn, hier, sagen wir mal, Warnzeichen erkennen zu können und daraus etwas abzuleiten? Und auf welcher rechtlichen Ebene kann man das? Da bin ich vielleicht zu sehr Anwalt, um das pauschal zu sagen. Aber ich glaube, hier mal, eine gelbe Karte hochzuhalten, das wäre sicherlich was, was man unbedingt überlegen muss.
Lob unterbreitet derweil Andreas Rettig, einst Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga und heute beim Drittligisten Viktoria Köln tätig.
Das Lizenzierungsverfahren in jetziger Form ist schon beispielgebend in Europa. Aber das Grundproblem ist ein bekanntes, nämlich das, was wir auch aus anderen Bereichen kennen, Stichwort Steuerschlupflöcher, wo also quasi Nachjustierungen und Anpassungen immer Folge sind von noch nicht vollständig geregelten Vorgaben.
Aus Sicht von Rettig hat der DFB bereits Verbesserungen in die Wege geleitet. Ab der Saison 2023/24 müssen überschuldete Vereine ihr Eigenkapital jährlich um 5% erhöhen. Bei Absteigern aus der zweiten Liga darf sich das negative Eigenkapital nicht verschlechtern. Verstöße werden bestraft und Vereine, die ein positives wirtschaftliches Ergebnis vorlegen, werden mit Vermarktungserlösen aus den Relegationspartien belohnt. Rettig meint,
das sind wirklich gute Instrumente und sinnvolle Instrumente, weil nämlich auch die Sanktionen, also für die Latte reißen, die also weiterhin diesen Blödsinn machen, werden nämlich jetzt doppelt bestraft. Zum einen, indem sie tatsächlich eine Sanktion bekommen. Dieses Sanktionsgeld, quasi diese Strafgelder, werden mit in den Topf geworfen und wird dann quasi mit der Million aus dem Relegationserlöstopf dann dazu addiert und dann verteilt an die anspruchsberechtigten, wirtschaftlich vernünftig arbeitenden Clubs. Also das hat nochmal einen doppelten Effekt, indem nämlich die Wettbewerber quasi, die vernünftig seriös arbeiten, gestärkt werden. Gutes Modell, zielführend aus meiner Sicht.
Eine Belohnung für Vereine, die einen Überschuss erzielen und deren Planung mit dem tatsächlichen Ergebnis übereinstimmen, ist nichts Neues. Dass der DFB in Zukunft Verstöße sanktioniert, schon. Und der Verband betont den Wert dieses Werkzeuges in der aktuellen Debatte. Bei besonders schweren Fällen drohen den Vereinen sogar Punktabzüge. Allerdings kann selbst eine solche Abstreckung nicht jeden Negativfall verhindern, wie Tom Eilers sagt.
Das Zulassungsverfahren ist letztendlich das Verkehrsschild, was vor der Kurve steht. Das regelt natürlich, was man machen soll. Und wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung eben nicht eingehalten wird von demjenigen, der dann durch die Kurve fährt, dann kann man nur noch mit den Sanktionen leben, wenn es eben gut geht. Das ist auch im Zulassungsverfahren geregelt. Und man kann allerdings den, der aus der Kurve fliegt, nicht mehr retten.
Und in letzter Zeit haben so manche Drittligisten die Kurve nicht bekommen, weil sie oftmals mit aller Macht in die viel lukrativere zweite Bundesliga wollten. Weitere Uerdingens und Türkgücüs könnten deshalb in naher Zukunft folgen.
Konstantin Eckner darüber, wie das Zulassungsverfahren zur dritten Liga verbessert werden könnte. Russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler sollen nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Das hat das IOC wenige Tage nach der russischen Invasion in der Ukraine empfohlen. Und viele Sportverbände haben das umgesetzt, mal schneller, mal langsamer. Der Rodelweltverband war einer der schnelleren und hat jetzt auch als erster Verband erfahren, dass das mit dem Ausschluss gar nicht so einfach ist. Denn das eigene Schiedsgericht hat die Sanktionen gegen Russland wieder gekippt. Ein Fall, der Vorbild sein könnte für andere internationale Sportverbände, Piet Kreuzer berichtet.
Keine Veranstaltungen auf russischem Boden, keine russischen Sportlerinnen, Trainer und Offizielle bei Wettkämpfen, keine russischen Funktionäre mehr in internationalen Gremien. Diese Maßnahmen hat die Exekutive des Weltrodelverbandes FIL Anfang März beschlossen. Das Schiedsgericht des Verbandes hat die Sanktionen jetzt aber wieder aufgehoben. Die Begründung? Die Maßnahmen seien rechtlich nicht zulässig, weil der Verband durch seine Statuten zu politischer Neutralität verpflichtet sei. Auf einem außerordentlichen Kongress erreicht ein Antrag, den russischen Verband komplett auszuschließen, daher auch nicht die erforderlichen Stimmen. Auch der deutsche Verband stimmt dagegen. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Schwab.
Natürlich hätten wir da anders gestimmt und hätten die ausgeschlossen, wenn es möglich wäre. Aber in den Statuten der FIL steht ganz klar geschrieben, dass der Sport nicht politisch ist. Und das Verursachen des Krieges liegt ja nicht bei dem Verband, sondern bei dem Land.
Die derzeitige Rechtslage sei eindeutig, erläutert der Sportrechtsexperte Christoph Wieschemann.
Es gibt in allen Verbänden nicht wortgleich, aber sinngleich einen sogenannten Code of Ethics, also die grundlegende Werte, die für den Verband verbindlich sein soll.
So ein Ethikkodex verbietet zum Beispiel Diskriminierung und verpflichtet die Verbände, sich an die Grundsätze der Völkerverständigung zu halten. Die Verbände können aber nur für ihr eigenes Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen ist es laut Wieschemann auch so schwer, russische Verbände für den Angriffskrieg ihres Landes zu bestrafen.
Wir müssen zugestehen, dass die Verbände natürlich von der russischen Regierung weder gefragt worden sind, noch wenn sie gefragt worden sind, hätten sie auf die Entscheidung der russischen Regierung Einfluss nehmen können.
Das soll jetzt geändert werden, sagt Schwab.
Da geben wir jetzt den Dialog mit dem IOC und schaut, ob man das irgendwie hinbekommt.
Nur konkret wird noch niemand. Die FIL teilt mit:
Es sollte auch im internationalen Sport möglich sein, Sanktionen gegen Sportverbände und Verbandsangehörige eines Landes zu setzen, welches durch ein UNO-Gremium oder das IOC bestätigtes völkerrechtswidriges Verhalten an den Tag legt.
Aber auf der Grundlage des Völkerrechts können derzeit nur Staaten Sanktionen aussprechen. Der Sport ist privatrechtlich organisiert.
Die Weltsportverbände sind nach dem zugrunde liegenden Rechtssystem nichts anderes als ihrerseits Vereine, denen andere Vereine, nämlich die jeweiligen Nationalverbände, wieder angehören.
Also basiert die Entscheidung über Verbandsausschlüsse auf Vereinsrecht. Und dort gibt es keine Regel, dass Verbände für das Verhalten ihrer Heimatstaaten zur Rechenschaft gezogen werden können. Dabei sei diese Diskussion schon längst überfällig, meint Wieschemann.
Und es gab viele Anlässe dazu, also nicht zuletzt der Krimkrieg 2014.
Noch gibt es keine Regeln, die den Ausschluss von Verbänden aus politischen Gründen regeln. Dagegen steht der Entzug von Veranstaltungen auf juristisch sicherem Boden, sagt Sportrechtler Wieschemann. Beispiel Volleyball. Der Weltverband hat aufgrund des Ukraine-Feldzuges Russland die Weltmeisterschaft in diesem Jahr entzogen. Die Russische Föderation hat jetzt vor dem Internationalen Sportgerichtshof geklagt und fordert 80 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Wieschemann sieht wenig Aussicht auf Erfolg, denn bei solchen Sportgroßereignissen gibt es einen Host-City-Vertrag zwischen Weltverband und Veranstalter und darüber hinaus noch einen Kontrakt zwischen Welt- und Nationalverband.
Hier geht es also wirklich um konkrete vertragliche Pflichten. Und da kann man definitiv sagen, mit der Führung dieses Angriffskrieges durch Russland gegenüber Ukraine und dieses unglaublichen Leides, das da verbreitet wird, da fehlt es dann an einer, in Deutschland würde man sagen, Geschäftsgrundlage. Also die Geschäftsgrundlage bei Abschluss des Vertrages ist durch diesen kriegerischen Akt dauerhaft entfallen, weil man unter diesen Bedingungen gegenwärtig keiner Nation dieser Erde wohl zumuten kann, an einem solchen Wettbewerb in Russland teilzunehmen.
Sagt der Sportrechtler Christoph Wieschemann im Beitrag von Piet Kreuzer. Eine schwierige Lage also für das Internationale Olympische Komitee, denn das IOC sagt ja seit Jahren, dass es nicht politisch sei. Deswegen habe ich mit Richard Pound über die Sanktionen im Sport gesprochen. Der Kanadier ist das dienstälteste IOC-Mitglied. Und ihn habe ich gefragt, ist jetzt die Zeit gekommen, zu sagen, dass auch das IOC manchmal politisch handeln muss?
Well, it's certainly a real conundrum for all sport organizations.
Es ist auf jeden Fall eine echte Zwickmühle für alle Sportverbände. Vielleicht haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, dass es keine Kriege von dieser Größe mehr gab seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und all unsere Regeln basieren auf der Annahme, dass man es mit vernünftigen Menschen zu tun hat, die ihrerseits die Regeln befolgen. Aber wenn es um Krieg geht, sprechen wir über ein anderes Thema. Dann stellt sich die Frage, gibt es da einen Unterschied für ein Land, das einen Krieg startet? Gelten diese Regeln dann noch? Du überfällst ein Land und sagst dann, ihr könnt uns nicht aus dem Sport raushalten, denn ihr seid politisch neutral, auch wenn wir uns nicht politisch neutral verhalten. Ich sehe, dass das ein Problem ist.
Do you have a solution? Haben Sie eine Lösung dafür?
Eine Lösung ist sicher, die Regeln zu verändern, auch rückwirkend, wenn nötig, und zu sagen, unsere Annahme ist, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die friedfertig sind. Wenn einer von unseren Mitgliedstaaten sich nicht entsprechend verhält, dann brauchen wir vielleicht eine neue Regel. Oder wir sagen einfach, halt, im Fall von einem unberechtigten Angriff auf ein anderes Land seid ihr einfach nicht eingeladen.
So you support the Luge Federation.
Also unterstützen Sie zum Beispiel den Rodel-Weltverband, der gerade überlegt, wie er seine Statuten so verändern kann, um die Russen beim nächsten Kongress auszuschließen. Sie unterstützen eine Regelung für diese besondere Situation zu finden. To account for this kind of
situation. I understand why they would do that. Ich kann verstehen, warum sie das machen. Anstelle des Rodelverbandes würde ich sagen, sorry, wir schicken euch keine Einladung, Punkt. Und wenn ihr mich verklagen wollt, dann verklagt mich. Aber ihr bekommt keine Einladung. Und wenn man keine Einladung bekommt, dann kann man nicht teilnehmen. Und es gibt noch andere Wege. Die Sportverbände könnten mit ihren Regierungen sprechen und sagen, es wäre sehr hilfreich, wenn ihr russischen Sportlern verbieten würdet, ins Land zu kommen.
So you just said that.
Sie haben gerade gesagt, dass ein Verband einfach sagen sollte, ihr Russen, ihr seid nicht eingeladen, verklagt mich, wenn ihr ein Problem damit habt. Die Russen haben das ja bereits getan und sind vor den Sportgerichtshof CAS gezogen, zum Beispiel um den Ausschluss durch die UEFA anzufechten. Was passiert denn, wenn der CAS urteilt, dass ein Ausschluss nicht rechtens ist? Sollen die Verbände so ein Urteil einfach ignorieren?
Should they just ignore the ruling by the CAS?
That's one possibility.
Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass angesichts eines Krieges der CAS ein Urteil fällt, das diesen Kontext berücksichtigt.
Sie glauben also, dass der CAS in diesen Fällen gegen Russland entscheiden wird?
Als Anwalt würde ich jedenfalls sehr gerne diesen Fall vor dem CAS ausfechten.
How would you shape your argument?
Wenn Sie einen Verband vertreten würden, wie würden Sie vor dem CAS argumentieren?
How would you shape your argument in front of the CAS?
Ich würde sagen, wir haben Regeln. Und wir agieren nicht in Übereinstimmung mit diesen Regeln, wenn wir einen Verband ausschließen. Aber diese Regel wurde geschrieben und umgesetzt auf der Basis, dass sich alle auf eine nicht kriegerische Art verhalten. Hier haben wir eine Invasion und die Sportorganisationen im Land des Angreifers sind Teil von diesem Land. Und die Organisationen müssten so eine Entscheidung akzeptieren, auch wenn es vielleicht keine Rodler in den russischen Truppen gibt. Aber ihr seid verantwortlich dafür, was euer Land tut.
So. You support that the
Sie befürworten also, dass Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen werden. Jetzt hat ein Report vom Think Tank Play the Game gezeigt, dass nur 7 von 40 Verbänden auch russische Offizielle ausgeschlossen haben. Auch das IOC empfiehlt, nur Athleten auszuschließen, keine Funktionäre. Warum sind die Strafen für Sportlerinnen und Sportler härter als für Offizielle?
Ich bin nicht Teil von der Diskussion gewesen, deswegen weiß ich nicht, warum es einen Unterschied zwischen Sportlern und Funktionären gibt. Es erscheint unverständlich, dass die Strafen hier selektiv sind. Aber ich kenne die Antwort auf die Frage nicht, aber es ist eine gute Frage.
Das IOC Executive Board hat die Möglichkeit, IOC-Mitglieder zu suspendieren, bis die IOC-Session dann über einen Ausschluss abstimmen kann. Im Moment hat das IOC 2 ordentliche Mitglieder und 2 Ehrenmitglieder aus Russland. Sollten die Ihrer Meinung nach suspendiert und ausgeschlossen werden?
Nun, nochmal, ich weiß nicht, wie die Entscheidung getroffen wurde. Deswegen ist es schwer, eine sinnvolle Antwort darauf zu geben.
Right now I'm asking for your opinion.
Aber im Moment frage ich ja nach Ihrer Meinung. Wenn Sie Mitglied des Boards wären, würden Sie dann für eine Suspendierung der russischen Mitglieder plädieren? Zum Beispiel von Jelena Isinbayeva, die wahrscheinlich am bekanntesten ist. Sie hat Wladimir Putin im Wahlkampf unterstützt. Sie wurde 2020 von Putin ausgewählt als eine von 75 Personen, die die Verfassung umschreiben sollten. Sie war auf einer russischen Airbase in Syrien, um die Truppen dort zu unterstützen. Sollte sie Ihrer Meinung nach IOC-Mitglied bleiben?
She still be a member of the IOC in your opinion?
Nun, ich weiß wirklich nicht, was dort diskutiert wurde. Vielleicht hängt es daran, dass IOC-Mitglieder einen besonderen Status in ihrem Heimatland haben. Unsere Philosophie ist, ich bin ein Repräsentant des IOC in Kanada. Das ist eine schwierige Philosophie, aber das könnte ein Teil der Erklärung sein. Und ich weiß nicht, ob es so etwas wie einen freiwilligen Rückzug der ordentlichen Mitglieder geben könnte. Denn wie Sie wissen, die Ehrenmitglieder sprechen und wählen bei den Versammlungen nicht. Mehr bedeutet eine Ehrenmitgliedschaft nicht. Sie dürfen zuhören, aber wir wollen nicht hören, was sie zu sagen haben.
We don't want to hear what you have to say.
But Mrs. Isinbayeva is not an honorary.
Aber Frau Isinbayeva ist kein Ehrenmitglied, sie darf abstimmen. Und sie musste einen Eid schwören, als sie IOC-Mitglied geworden ist, dass sie die Olympische Charta respektiert. Und in der Charta steht, das Ziel der Olympischen Bewegung ist, den Sport in den Dienst der harmonischen Entwicklung der Menschheit zu stellen, um eine friedliche Gesellschaft zu fördern, die der Wahrung der Menschenwürde verpflichtet ist. Wie passt das mit der Unterstützung des russischen Präsidenten zusammen?
So, how does that go together with supporting the Russian president?
Well, I think that's
nun, das ist etwas, womit sie sich beschäftigen muss. Denn es ist natürlich eine schwierige Situation. Ich denke, die Position des IOC wird sich auch verändern. Je länger der Konflikt andauert, je schlimmer er wird, desto mehr wird das IOC sagen, unser Hauptziel ist Frieden. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet. Wie gehen wir dann mit dem Verhalten von einem Land um, in dem das IOC durch Mitglieder vertreten wird? Und das letzte Meeting des Executive Board war, glaube ich, kurz nachdem der Konflikt gestartet ist. Ich bin mir sicher, die Haltung wird sich entwickeln und ich vermute, dass das Executive Board und die Administration sich gerade genau damit beschäftigen.
Ein letzter Versuch. Würden Sie für einen Ausschluss von zum Beispiel Frau Isinbayeva stimmen?
Isinbayeva from the IOC.
Ich habe immer gelernt, sprich nicht, wenn du nicht beide Seiten der Geschichte kennst. Und ich habe die andere Seite noch nicht gehört. Das Executive Board trifft keine ungestümen Entscheidungen. Einer von Thomas Bachs Vorgängern, Juan Antonio Samaranch, hat mal gesagt, das einzige Mal, dass wir schlimme Fehler machen, ist, wenn wir zu schnell handeln. Es ist frustrierend, diesen Konflikt, diesen Krieg zu haben und nichts tun zu können. Aber ich denke, weil es so wichtig ist und weil die Entscheidung Auswirkungen haben wird, die bleiben werden, selbst wenn der Konflikt vorbei ist, ist es so wichtig, es richtig zu machen. Und als IOC-Mitglied fühle ich mich wohl dabei zu wissen, dass sich das Executive Board alle Seiten anguckt und die Konsequenzen abwägt. Von keinen Maßnahmen über einige Maßnahmen bis zu drastischen Maßnahmen. Es gibt eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Und ich bin zuversichtlich, dass es sehr durchdacht sein wird und den Mitgliedern dann erklärt wird.
IOC-Präsident Thomas Bach has met with Vladimir Putin frequently.
IOC-Präsident Thomas Bach hat sich regelmäßig mit Wladimir Putin getroffen. 2018 hat er gemeinsam auch noch mit FIFA-Präsident Gianni Infantino ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau genossen. War diese Kumpanei oder dieses zur Schaustellen, dass die Präsidenten der wichtigsten Sportverbände mit Herrn Putin eine gute Zeit hatten, ein Fehler?
A good time with Mr. Putin at that time. Was that a mistake?
Vieles von diesen Dingen sind symbolische Gesten. Infantino und Thomas haben keine Divisionen oder Panzer. Es ist wichtig, die bestmöglichen Beziehungen zu Regierungsoffiziellen zu haben, weil in vielen Ländern praktisch allen die Regierungen sehr wichtig sind, beim Sportstättenbau und so weiter. Das war also eine symbolische Geste. Und zu dieser Zeit war Russland nicht im Krieg.
Nun, die Ukrainer würden wahrscheinlich sehr wohl sagen, dass es damals einen Krieg gegeben hat, weil seit 2014 russische Truppen auf der Krim und im Osten der Ukraine aktiv waren. Und der Krieg dauerte an, als Thomas Bach und Gianni Infantino einen schönen Fußballabend mit Wladimir Putin in Moskau hatten.
Nice football evening with Wladimir Putin in Moskau.
I don't know enough about that, but
darüber weiß ich nicht genug. Ganz offensichtlich hat es Konflikte in Teilen der Ukraine gegeben. Die Frage ist, ob es eine aggressive Intervention eines anderen Landes gegeben hat oder ob vielleicht die Menschen in diesen Landesteilen mit den Russen sympathisiert haben und gehofft haben, die Verhältnisse zu ändern. Aber es hat keinen wahllosen Raketenbeschuss oder Morde gegeben, wie sie im Krieg stattfinden. Ich weiß nicht genug über die Situation.
But I mean, this is an interesting point. So where do you
Aber das ist ein interessanter Punkt. Wo ziehen Sie denn die Linie oder wo sollten das IOC und die Verbände die Linie ziehen? Die Annexion der Krim war offensichtlich keine rote Linie für das IOC und die anderen Verbände wie die FIFA, weil die Weltmeisterschaft 2018 ja in Russland stattgefunden hat. Aber jetzt ist dieser Krieg in Ihrer Wahrnehmung eine rote Linie. Also, wo ist denn diese rote Linie?
Opinion, a red line. So, where is the red line?
In wars, it's very hard to find the line.
Bei Kriegen ist es oft schwer, eine Linie zu ziehen. Aber für die Welt ist das im Moment ein Krieg, eine Invasion von einem Land durch massiven Einsatz von Soldaten, schwer bewaffnet, mit wahllosem Bombardement. Das hat eine Linie überschritten und damit kämpfen wir jetzt als Sportorganisationen. Und wir sind da im Nachteil, weil uns ein paar Standardantworten nicht zur Verfügung stehen. Vor diesem Problem stehen ja jetzt auch die Rodler. Ist es das Beste, die Statuten umzuschreiben, um mit solchen Situationen umzugehen und sie rückwirkend anzuwenden? Ist das der beste Weg, damit umzugehen? Und ich denke, die Meinungen werden da auseinandergehen und wir werden sehen, wie die unterschiedlichen Sportarten damit umgehen werden.
Sagt IOC-Mitglied Richard Pound im Deutschlandfunk. Das Interview zum Nachlesen finden Sie auf deutschlandfunk.de. Dort werden wir auch eine längere englische Originalfassung einstellen. Wir kommen nochmal zurück zur Fußball-Bundesliga. Die zwei späten Nachmittagsspiele sind vorbei und Eintracht Frankfurt hat ein bisschen Kater nach dem Europa-League-Fest in Barcelona. Bei Union Berlin setzt es eine 0:2-Niederlage. Jakob Rüger.
Dem 1. FC Union gelingt ein überzeugender Heimsieg gegen die Europapokalhelden von Eintracht Frankfurt. Aber die Hessen hatten heute im Stadion an der Alten Försterei nichts zu melden. In der 17. Minute Taiwo Avoni schüttelte im Zweikampf Martin Hinteregger ab und traf aus 15 Metern zur Köpenicker Führung. Nur 4 Minuten später Grischa Prömel zog von links zentral Richtung Strafraum und zog dann einfach ab aus 16 Metern. Der Ball schlug rechts im Eck ein. Die 2:0-Führung für den 1. FC Union. Und die Köpenicker hatten im ersten Durchgang noch zahlreiche gute Möglichkeiten, um auch das dritte Tor zu erzielen. Im zweiten Durchgang dann nichts zu sehen von einer Offensive von Eintracht Frankfurt. Union verwaltete und in Hessen fiel einfach nichts mehr ein. Und deswegen ist es am Ende ein verdienter 2:0-Sieg für den 1. FC Union gegen Eintracht Frankfurt.
Im zweiten Spiel trennen sich Hoffenheim und führt 0:0. Union geht damit an Köln und Hoffenheim vorbei und springt auf Platz 6. Und zwischen Leverkusen und Leipzig steht es nach 12 Minuten 0:0. Ein Jahr ist es jetzt her, da verkünden 12 Vereine aus England, Spanien und Italien, wir gründen eine Super League. Nur wenige Tage später zerfällt diese Allianz. Der Widerstand von Verbänden, Ligen und vor allem Fans ist zu groß. Viel geändert hat das aber trotzdem nicht. Das war das nüchterne Fazit von Fanvertreterin Helen Breit im Deutschlandfunk Sportgespräch, als ich sie gefragt habe, welche Folgen die Super League und ihr Scheitern hatte.
Die nüchterne Bilanz wäre, es gibt keine. Also keine im Sinne von einer positiven Veränderung. Das finde ich ziemlich bitter, aber trotzdem gehört es für mich zur Wahrheit. Also wir hatten schon immer diese Drohkulisse dieser Vereine oder Clubs eher, die da immer schon gewirkt haben auf dem europäischen Parkett. Wenn wir in Gesprächen waren mit den deutschen Verbänden und versucht haben, dafür zu engagieren und die Verbände dazu aufzurufen, sich stark zu positionieren für einen integren Wettbewerb, für Chancengleichheit, für eine gleichmäßigere Verteilung von Geldern etc., was wir eben alles so vertreten, auch auf der europäischen Ebene, dann hieß es immer, ja, das finden wir schon auch, aber wir müssen natürlich den ganzen Menschen, die für Clubs sprechen, die alle Regularien aufweichen wollen, natürlich auch was geben. Deswegen müssen wir immer Kompromisse schließen und wir können nie unsere Kernposition dort vertreten und das ist nichts Neues. Das war schon immer so eine Grundargumentation, warum man doch nicht am Schluss, sagen wir auch mal im Bereich Financial Fair Play, warum wir da eben nicht eine klare Linie hinkriegen oder auch bei der Champions League Reform oder generell der Reform der europäischen Clubwettbewerbe. Und dann tritt die Super League plötzlich auf den Plan und dann spielen sie alle auf als die Retter des Fußballs, des Kern des Fußballs, des Kulturguts und parallel wird fast eine Reform verabschiedet, in der plötzlich die sportliche Qualifikation außer Kraft gesetzt wird und darüber spricht keiner. Und ich habe den Eindruck gehabt, der Aufschrei war riesig, das Wir war sehr groß, da waren plötzlich alle mit dabei, der Effekt davon ist aber nicht groß. für mich ist es fast vergleichbar mit der Corona-Pandemie, in der wir in Deutschland zumindest eine krasse Debatte über Demut hatten, über Begrenzungen von Gehältern, über Rückbau, über wieder zurück zu den Fans, an die Basis. Und dann schauen wir, können wir jetzt da ungefähr die gleiche Bilanz ziehen. Es gibt natürlich Nuancen, die sich verändert haben, aber vielleicht hätten die sich auch einfach ohne so eine Pandemie verändert. Wir haben weiterhin höhere Gelder, die ausgegeben werden. Also gab es ja den DFL Finanzbericht zum Beispiel, also für mich läuft es auch sehr parallel. Das läuft ja nicht losgelöst voneinander, sondern das läuft auf verschiedenen Ebenen sehr parallel. Und ich kann im Moment keinen positiven Effekt erkennen. Wir haben, ich glaube, jetzt im Mai wird nochmal über Champions League Reform abgestimmt, wenn ich richtig informiert bin. Und dann bin ich gespannt, ob da was zurückgenommen wird. Ich kann es mir gerade nicht so stark vorstellen.
Sagt die Vorsitzende des Fanbündnisses Unsere Kurve, Helen Breit, im Sportgespräch zu hören in der DLF Audiothek. Es ist unglaublich dumm, aber auch unglaublich geil. Schöner als Mieke Kröger kann man wahrscheinlich nicht sagen, was den Radsportklassiker Paris-Roubaix ausmacht. Mehr als 250 Kilometer durch den Norden Frankreichs, mehr als 50 Kilometer davon auf Kopfsteinpflaster. Immerhin, heute war das Wetter gut und am Ende hat der Niederländer Dylan van Baarle die 119. Auflage gewonnen. Wie er das geschafft hat, hat AD-Reporter Holger Gersker so beschrieben.
Ja, er war letztlich der Glücklichste, der am seltensten Defekt hatte, nämlich nur einmal, der auch nicht zu Fall kam. Zumindest haben wir nichts davon gesehen. Und letztlich die größten Kraftreserven auf den letzten 20 Kilometern. Davor hat ihn seine Mannschaft sehr gut behütet. Das ist das britische Ineos-Team. Die haben eine tolle Bandbreite. Sein wichtigster Helfer war immerhin der Zeitfahrer-Weltmeister Filippo Ganna. Und Van Baarle war irgendwo mal dran. Der war auf ähnlichen Strecken jetzt oft genug Zweiter, nämlich beispielsweise bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Herbst und auch bei der Flandern-Rundfahrt vor 2 Wochen.
Sie haben das Team angesprochen. Radsport wird ja immer mal wieder so als Einzelkämpfertum abgetan, gerade vielleicht auch bei solchen Frühjahrsklassikern, aber das war heute wirklich ein Beleg dafür, dass das eben wirklich ein Teamsport ist, auch wenn am Ende ein Einzelner dann oben steht.
Ja, das ist irgendwie auch die Schlussfolgerung aus den letzten Monaten im Radsport. Es zählt immer mehr das Team und es setzt sich da tatsächlich so eine Art Geldrangliste fest. Mittlerweile ist es fast egal, wer man ist. Es ist entscheidend, welches Trikot man trägt. Also die 5 Top-Mannschaften haben sich mehr oder minder die großen Siege der letzten Monate untereinander aufgeteilt. Das sind auch diejenigen, die am meisten Geld haben, um gute Fahrer zu verpflichten, aber eben auch das beste Material beispielsweise für so ein Rennen und den Ineos gehört dazu, neben beispielsweise dem Team rund um den Tour de France-Sieger Tadej Pogacar, also die Emirates-Mannschaft. Das Team Bahrain gehört dazu und natürlich dann auch die Mannschaft Jumbo aus den Niederlanden mit Primož Roglič beispielsweise. Und da wird es für die anderen zunehmend sehr, sehr schwer.
Heute ist ja kurz vor Schluss Yves Lampert zu Fall gekommen durch einen Fan, der geklatscht hat und dabei zu weit auf der Straße stand. Ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, aber bei so einem engen Rennen unvermeidlich?
Ja, unvermeidlich. Die Diskussion, die auch bei der Tour de France gern geführt wird. Ich würde mal stark prophezeien, dass es solche Szenen sehr oft gegeben hat heute. Das ist natürlich so, dass Lampert vorn fuhr, dass die Kamera drauf war und dann sieht man es halt. Es gibt natürlich aber hinten, wenn beispielsweise die Gruppen ja größer werden, Lampert war ja nur mit 2 Begleitern unterwegs, wenn hinten dann tatsächlich auch mal 20er, 30er Gruppen fahren, wird es ja noch enger. Und da passieren solche Dinge noch deutlich häufiger, nur dass dann eben auch keine Kamera mehr dabei. Es ist unvermeidlich, es gehört dazu. Die Radprofis haben längst aufgehört, sich darüber aufzuregen. Und in Wirklichkeit sind sie natürlich auch ein bisschen froh. Auch im Radsport war es ja dürftig in den letzten Jahren. Das war heute erstmals auch wieder ein unbeschwertes Radsportfest. Hier waren 100.000 an der Strecke.
Aus Roubaix, Holger Gersker. Die European League ist im Hockey der wichtigste europäische Vereinswettbewerb. Bei den Männern hatte heute Rot-Weiß Köln den Einzug ins Finale geschafft. Das Ganze im hockeybegeisterten Amsterdam. Bei den Frauen ist das Turnier für den Düsseldorfer HC bereits beendet. Im ersten Spiel hatte es eine Niederlage im Shootout gegeben. Heute dann im Platzierungsspiel ein Sieg gegen Madrid, auch im Shootout. Und Kapitänin Celine Urus hat ihre Gefühlslage auf der Rückfahrt so beschrieben.
Ja, also erstmal war das eine schöne Erfahrung für uns, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Euro Hockey League miterleben zu dürfen. Man muss sagen, dass wir natürlich das Viertelfinale mit 0-0 beenden, was vom Gefühl her und auch von den Chancen, die wir hatten, bestimmt auch anders hätte laufen können für uns. Und da waren wir natürlich schon etwas enttäuscht, weil wir uns da mehr ausgerechnet haben. Aber dadurch, dass wir jetzt heute das Shootout dafür gewinnen konnten, mit einem Sieg nach Hause fahren, fühlt sich das Ganze etwas runder an und wir freuen uns jetzt auf die Saison, die nächste Woche für uns startet.
Wie wichtig ist denn die Euroleague im Vergleich auch zu den nationalen Wettbewerben für Sie?
Ja, wie ich gesagt habe, das ist das erste Mal in der Geschichte gewesen, dass wir dort waren. Und diese Euroleague erreicht man mit dem Clubhockey nur, wenn man jetzt als deutsche Mannschaft in der Vorsaison als deutscher Meister die Feldsaison abschließt. Das heißt, wir haben letzten Sommer den ersten Feldtitel für den DHC geholt und durften dann jetzt nach Amsterdam fahren als beste deutsche Mannschaft. Das heißt, das ist eigentlich das Nonplusultra, was man mit dem Clubhockey spielen kann.
Und wo steht denn Deutschland oder wo steht dann auch vielleicht der Düsseldorfer HC im Vergleich zu den anderen europäischen Teams? Jetzt haben Sie ja so ein bisschen Einblick gewinnen können, haben wahrscheinlich auch bei den anderen Teams mal geguckt. Wo steht da der deutsche Vereinshockey?
Ja, also erstmal ist es keine schlechte Entschuldigung, aber wir haben ja noch nicht in die Saison gestartet. Wir spielen in Deutschland ja auch immer noch eine Hallensaison, also Hallenhockey. Und die anderen Mannschaften, vor allem jetzt die spanischen Mannschaften und die holländischen Mannschaften, die beide jeweils zwei Mannschaften dort haben, was auch ihre Daseinsberechtigung hat, weil die beiden Nationen gerade auch vor uns quasi sind im internationalen oder europäischen Vergleich. Die sind schon seit Wochen, Monaten total voll in der Saison und ein bisschen eingespielter, weil die sehr, sehr viel früher aufs Feld starten als wir. Dementsprechend, ja, kann man das ein bisschen anpassen, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die holländischen Clubs auch immer noch, wie auch international in der Nationalmannschaft, immer noch einen kleinen Schritt voraus sind. Und trotzdem, ja, glaube ich, dass jetzt am Wochenende auch noch mehr drin gewesen wäre für uns als deutsches Team.
Was genau fehlt denn Ihnen und auch vielleicht anderen deutschen Clubs im Vergleich zu zum Beispiel den Niederländerinnen? Hat das auch einfach damit zu tun, dass die Niederlande eben einfach traditionell auch ein hockeybegeistertes Land sind und da einfach auch mehr Unterstützung und auch mehr sozusagen Nachwuchs heranwächst, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist?
Ja, das denke ich definitiv. Also ich meckere ungern bzw. beklage mich über Situationen, die man nicht leicht ändern kann. Aber es ist schon auf jeden Fall Fakt, dass in Holland Hockey ja mehr ein Volkssport ist. Da fängt fast jedes Kind und irgendwie mit dem Hockey an oder hat zumindest Berührungspunkte. Allein die immensen Anlagen, wenn man nach Holland kommt, die haben 4, 5 Kunstrasenplätze pro Club und da ist einfach ja viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Geld auch hinter. Das muss man so auch sagen. Und dann, klar, kommt immer guter Nachwuchs nach und international sind die einfach momentan auch immer noch am erfolgreichsten, holen einen Titel nach dem nächsten. Und trotzdem glaube ich, dass wir als deutsche Teams auch schon gute Schritte vorne gemacht haben und auch immer mehr professioneller werden bzw. auch professioneller werden wollen, um auch holländische Teams schlagen zu können.
Was sind das für Schritte? Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen, wo Sie eine Entwicklung auch feststellen in den vergangenen Jahren?
Ja, also es sind einerseits natürlich Rahmenbedingungen. Wir sind anders als jetzt auch das holländische System, um es wieder auf die internationale Ebene zu sprechen zu kommen. Wir sind ein dezentralisiertes System. Das bedeutet, wir spielen ja auch sehr viel Clubhockey. Das heißt, wir trainieren mit unseren Clubs unter der Woche und wir haben kein zentralisiertes System mit der Nationalmannschaft, was die Holländerinnen haben. Das ist ein Punkt, den die uns vielleicht voraus haben, dass sie mehr untereinander trainieren können. Aber wir sind so in unserem dezentralisierten System, dass wir zum Beispiel Stützpunkteinheiten haben. Das heißt, wir treffen uns morgens mit den Nationalspielern und trainieren dann zum Beispiel morgens und holen das so rein, dass wir uns nicht alle auf einem Haufen so regelmäßig treffen. Und auf Clubebene ist es, dass wir da auch versuchen, professioneller zu sein. Da ist natürlich auch immer, wie es auch im Amateursport ist, das Geld natürlich ein Thema, dass wir auch mehr nach Sponsoren natürlich gucken, dass Sponsoren bereit sind, unser Clubhockey auch zu unterstützen und für uns da zu sein, weil am Ende ohne die nötige Unterstützung ja, ist da wenig zu holen und die ist in Holland auf jeden Fall auch, denke ich, noch ein bisschen besser, als sie gerade in Deutschland ist.
Jetzt sind Sie ja mit dem Düsseldorfer HC, Sie haben es angesprochen, auf dem Feld Meisterinnen geworden, auch in der Halle Meisterin geworden. Merken Sie das auch als Spielerin, dass dadurch durch den Erfolg jetzt auch zum Beispiel dann doch mehr Sponsoren anklopfen oder dass vielleicht von Seiten der Stadt Düsseldorf da auch noch mehr Unterstützung für eben den Club da ist und dass es nicht mehr immer nur der Fußball ist, zum Beispiel in Düsseldorf mit der Fortuna?
Ja, also man muss erstmal sagen, dass die Sportstadt Düsseldorf uns schon über Jahre sehr, sehr, sehr großzügig unterstützt und darüber sind wir auch sehr dankbar. Nichtsdestotrotz würde ich lügen, wenn ich sage, dass in irgendeiner Form wir uns dem Fußball annähern würden oder dass gerechter, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, verteilt wäre über die letzten Jahre aufgrund unserer Erfolge. Also das ist nicht der Fall. Es ist nicht so, dass wenn wir jetzt die Meistertitel einholen, dass dann die Stadt oder auch die Gesellschaft dann auf einmal sagt, oh, jetzt stecken wir mal noch mehr in die Hockeydamen, weil der Erfolg da ist. Da muss man sagen, das ist auch in Deutschland, glaube ich, natürlich auch schwierig, weil einfach der größte Fokus einfach auf dem Fußball liegt und da auch die meisten Gelder sind. Und das fängt dann ja auch an mit Sichtbarkeit in Medien, das heißt Fernsehrechte, warum kann man dann quasi kein Hockeyspiel, vielleicht ein deutsches Finale dann im Free-TV sehen oder so, und genau, da kann man, glaube ich, einen ganz großen Bogen spannen, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich über die gute Unterstützung der Sportstadt Düsseldorf sehr dankbar und erhoffen uns natürlich, dass wir in Zukunft vielleicht noch mehr sichtbar werden und unsere Erfolge dann auch dementsprechend ja, gesehen werden und unsere harte Arbeit.
Die Kapitänin des Düsseldorfer Hockeyclubs, Selin Urus, über das deutsche Vereinshockey. Der dritte Montag im April ist ein Feiertag in Boston. Denn an diesem Tag findet traditionell der Boston Marathon statt. Eine Tradition, die 1897 begonnen hat, nur ein Jahr nach dem ersten Olympischen Marathon. Morgen findet die 125. Ausgabe statt und Arthur Landwehr blickt auf die bewegte Historie zurück.
Das ist der schlimmste Moment in der nun 125-jährigen Geschichte des Boston Marathon. 2013 explodieren zwei Bomben am Rand der Rennstrecke, töten drei Menschen, verletzen Hunderte. Ein Jahr später kommt eine Rekordzahl an Läufern und Zuschauern, um eines klarzumachen. Die Legende lebt weiter. Der älteste Marathon außerhalb der Olympischen Spiele schreibt weiter Geschichte.
The majority of that first American Olympic team, Team USA, came from the Boston Athletic Association.
Die Mehrheit des ersten amerikanischen Olympischen Teams kam von der Bostoner Athletischen Gesellschaft. Marathon-Historiker Tom Grilk in einem TED-Talk. Das ist in Athen bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896. Die Sportler sind so begeistert, dass sie ein Jahr später den ersten Marathon in Boston veranstalten. 15 Teilnehmer, von denen 10 ans Ziel kommen. Und daraus wird ein spektakuläres Großereignis.
The event puts about $200 million in the local economy. $40 million is raised for charity.
Das Ereignis spült $200 Millionen in die lokale Wirtschaft. 40 Millionen an Spenden werden gesammelt. Geschichten gibt es viele aus diesen 125 Jahren. Zum Beispiel, dass man nicht sicher war, ob Läufer eine solche Strecke überhaupt überleben konnten. Schließlich war der Original-Marathonläufer vor rund 2500 Jahren auch gestorben.
A bicyclist was assigned to each runner to go with them, just in case they keeled over.
Jeder Läufer bekam einen Radfahrer an die Seite, um ihn zu begleiten, falls er zusammenbrechen sollte. Frauen sind erst seit 1972 zugelassen, aber Bobby Gibb macht 1962 ihren Protest dagegen zum Erfolg. Sie versteckt sich in den Büschen am Start, läuft einfach mit und schafft die ganze Strecke.
The marathon to me was kind of like the epitome of life.
Für mich war Laufen die Quintessenz des Lebens, sagt sie später in einem Video. Im Jahr drauf versuchen Ordner Catherine Schwitzer mit Gewalt von der Strecke zu holen. Und dann dies.
But this unknown runner came out of nowhere ahead of all the other women.
Und dann ist da diese Frau. Sie taucht 1980 wie aus dem Nichts auf und gewinnt den Marathon in damals sensationellen 2 Stunden 31 Minuten. Rosie Roos aber hatte gemogelt, war weniger als 2 Kilometer vor dem Ziel heimlich auf die Strecke gegangen. Zurück zu 2013. Eine der Überlebenden des Bombenanschlags ist die Tänzerin Adrienne Haslett. Sie verlor ein Bein und wird nun mit der Unterstützung der Olympialäuferin Shalane Flanagan dieses Jahr den Boston Marathon laufen.
Even more than a racing event, it's a celebration of life in the human spirit.
Das ist mehr als ein Rennen. Es ist eine Feier des Lebens und des menschlichen Geistes.
Arthur Landwehr über 125 Jahre Boston Marathon, und zwischen Leverkusen und Leipzig steht es weiterhin 0:0. Das war Sport am Ostersonntag mit Maximilian Rieger. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch ein schönes verlängertes Wochenende.